Aber das letzte Mal beispielsweise gemeinsam auf dem Sofa, da erinnere ich mich dran. Aber auch das war langweilig. Ich war ja froh, dass ich eigentlich aus der Nummer raus war. Am Anfang war eine starke Zerrissenheit, aber jetzt erinnere ich mich immer mehr an die Sachen, die wir gemeinsam hatten. Aber sei es so banale Sachen wie gemeinsam kochen, Käsekuchen backen, war eigentlich ganz schön.
Das war eigentlich eine ganz verrückte Nacht, weil ich war auch sehr traurig und ich wusste nicht mehr, was mit mir los ist.
Es gibt Menschen, die man einfach ständig im Kopf hat. Ne? Man hat die Telefonnummer ist gespeichert und man sucht irgendwie eine andere Telefonnummer und man begegnet diese Nummer und dann kommen Erinnerungen hoch und Assoziationen. Man hat diese markante, tiefe Stimme im Ohr.
Und damit hat er sich lange gequält und er war auch wirklich manchmal dem Wahnsinn sehr, sehr nah, sehr nah.
Also eigentlich gibt es so drei letzte Male, wo ich nicht weiß, dass es die letzten Male waren und an die ich mich auch alle nicht mehr erinnern kann irgendwie. Und die war für mich total wichtig, so als Kindergartenkind bis zur Grundschule. Die ist gestorben, als ich 13 war. Und diese Trips nach Frankfurt, die waren für mich immer so das absolute Highlight, ne? So, Oma nach Frankfurt, der Inbegriff von Großstadt. Also das ist wirklich vom 250-Einwohner-Dorf in die Metropole, ins Nordweststadtzentrum Frankfurts, was irgendwie eigentlich so eine total ärmliche Gegend ist. Und das war für mich aber damals halt, ne, New York.
Und damit endet im Grunde diese Geschichte, ohne dass aufgelöst ist, warum sie auseinandergehen, nach den vielen Jahren.
Das letzte Mal, ein Feature von Sascha Wundes.
Das war irgendwann im April 1975 und das war in Beirut im Libanon.
Das war so ein Viertel, was noch nicht so gentrifiziert war und das hat $10.000 gekostet. Das kann man schon machen. Das war eine kleine Wohnung, aber in einer sehr guten Lage. Nachhinein, die Lage ist gut geworden.
Es war ein schönes Haus, ein altes Haus mit so ganz schönen alten Kacheln auf dem Boden, mit so bunten Kacheln. In 5 Minuten war man am Mittelmeer. In der Nähe war ein ganz tolles Hotel, so mit schwimmendem Swimmingpool im Meer. Und Yachten und so lagen da schick, konnte man schön spazieren gehen, war super schön.
Und ich habe dann schon Schlüssel gehabt und erst das Geld eingezahlt und dann immer reingeschleppt, Leute denen anzuschauen. Und das war wirklich, ich konnte die Leute sortieren, je nach, wenn jemand Fantasie hat, haben alle gesagt, super, kann man das und das machen. Irgendwie, wer keine Fantasie hatte, die waren nur total erschrocken und dachte, dass ich hier irgendwie schon komplett absurd mache. Und dann habe ich solche zweite Ebene da eingebaut. Wenn man, das war nicht, dann man hatte 2 Etagen einfach.
Wie gesagt, ein altes Haus. Und das Interessante war, wir waren also Armenier, wir wohnten in der Mitte, oben drüber wohnten Maroniten, unter uns wohnte eine muslimische Familie und unten drunter wohnte eine Familie, die kam aus Jugoslawien. Und die Gassen sind sehr, sehr eng. Und gegenüber von uns war ein Haus, da wohnten einige jüdische Familien. Und hinten war ein Haus, da wohnten Mädchen drin, die in Nachtbars arbeiteten. Die waren auch immer ganz interessant.
Ich habe studiert an der Kunstakademie und das war in der Nähe davon. Da konnte man immer zu Fuß gehen, wirklich den schönsten Teil von Vilnius.
Ja, das war schon seit Tagen so eine ganz komische, gespannte Ruhe in der Stadt, eine ganz komische Atmosphäre. Und dann plötzlich fing so ganz nah bei uns am Haus an zu schießen. Und dann sagte meine Schwiegermutter nur, schnell raus aus den äußeren Zimmern und in den Flur gehen, dass durch die Scheiben keine Querschläger oder sowas reinkommen. Ja.
Das war so wirklich Gefühl, dass ich in etwas ganz Fremdes und Fernes mehr fahre, obwohl das war ja auch nicht erste längere Auslandsreise. Und irgendwie konnte das, dieses Gefühl, was ich da hatte und diese Angst und irgendwie diese ganzen Emotionen, die in mir da in dieser Nacht gingen, überhaupt nicht zuordnen.
Und dann ist uns das zu viel geworden. Und mein Schwiegervater hatte noch so ein Haus in den Bergen. Da wurden die hin, wenn es im Sommer heiß wurde. Und wir haben gesagt, ach, das ist in ein paar Tagen wieder vorbei. Wir packen ein paar Sachen in eine Tasche und fahren da oben hin.
Ich war total fertig und ich hatte Schiss wie vor einer wirklich großen Reise.
Haben uns ein Taxi gesucht, war sehr schwierig, weil keiner wollte mehr fahren. Die Straßen waren leer. Jeder hatte Angst vor Heckenschützen. Wir mussten viel Geld bezahlen, aber wir waren weg.
Das war eigentlich eine ganz verrückte Nacht, weil ich war auch sehr traurig und ich wusste nicht mehr, was mit mir los ist. Ich dachte, das ist doch für ein Jahr wegzufahren. Ich habe mich über alles gefreut, aber ich war wirklich traurig, konnte durch Tränen auch kaum Koffer packen und alles rumlag.
Nee, wir haben nicht viel mitgenommen. Keinen großen Koffer oder so. Mein Gott, wir waren etwas über 20. Was brauchst du da großartig mitnehmen? Hast keine Kinder und nichts. Das passt in so einen Rucksack rein, in so einen kleinen oder was. Es ist warm, es ist schönes Wetter. Du weißt, es regnet nicht, es wird nicht kalt. Es kommt kein Sturm, kein Nix. Was nimmst du im Sommer mit? Nicht viel, ne? Ja, und wir sind nie wieder in diese Wohnung zurückgekommen. Mein Mann war irgendwann mal später wieder da und hat nur noch ein paar verstreute Fotos auf dem Fußboden gefunden und ansonsten ist die Wohnung komplett geplündert worden.
Deswegen ist es ja kein Wunder, dass man auch ein bisschen neben der Spur sein kann, ne? Oh mein Gott, ja.
Und auf dem Weg mit dem Auto dahin, da weiß ich immer noch ganz genau, Marburg. Das muss irgendwie so die Hälfte gewesen sein, also was der Strecke, ne? Das ist immer so. Die Autobahnschilder gelesen, dann wusstest du ungefähr, ah, Marburg, wir haben die Hälfte geschafft.
Genau zu sagen, wann es zu Ende war, kennt ich nicht. Ich weiß ungefähr, wann das angefangen hat oder wann das irgendwie schon so quasi so nicht dasselbe
war. Das Allerschlimmste war dieses Nichtwissen, warum dieser Kontakt plötzlich abgebrochen war.
So jedenfalls waren wir da im Urlaub und für mich war es ein ganz schrecklicher Urlaub, weil ich gar keine Lust dazu hatte. Jetzt nicht nur, weil es irgendwie das 18. Mal Mallorca war und eigentlich war es schön da, so in den Bergen.
Ich hatte kaum ein so intensives Gefühl der Freundschaft zu einem anderen Menschen.
Also Vater kommt von der Arbeit, Kaffee und Kuchen stehen bereit, eine Runde Elva raus mit meiner Mutter und dann ab in die Garage, Motorräder bauen. Und zum Abendessen wieder hochgerufen werden, 7:45 vor dem Fernseher, die Kinder ins Bett schicken und dann irgendwann selber ins Bett gehen. Das war, glaube ich, so das Leben meines Vaters.
Also ich hab die ganze Zeit überlegt, was ich nehme, weil ich ja inzwischen auch viele letzte Male erlebt habe in den letzten Jahren. Irgendwie hat es dann doch immer auch was mit Sterben und Tod zu tun. Doch, wollte ich gar nicht unbedingt.
Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
Genau, das war der 6. Mai 2010. Und genau, mein Vater ist halt zu uns zu Besuch gekommen nach Dortmund und hat auf den Jonathan aufgepasst, weil wir auf eine Ausstellungseröffnung gegangen sind und ich glaube, der Abend hat für mich eigentlich eher so im Nachhinein nochmal so eine besondere Bedeutung eben bekommen, weil Ja, weil die Todesumstände dann eben so besonders waren und ich dann natürlich im Nachhinein mich immer gefragt habe, ob ich halt irgendwie an dem Abend, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe, irgendwie hätte spüren können, dass es ihm nicht gut geht.
Ich habe ihn nur einmal sowas wie krank erlebt, als meine Mutter im Krankenhaus war und er sich selbst Nahrung besorgen musste. Das war für ihn sehr abenteuerlich, glaube ich. Da saß er auf seinem Sofa, meine damalige Freundin und ich haben ihn besucht und haben was zu essen mitgebracht. Und es sah so aus, als hätte er 3 Tage lang nichts gegessen. Der saß mehr oder weniger zusammengekauert, vollkommen unentspannt auf seiner Polstergarnitur und wusste nicht, was er machen sollte, um das Knurren in seinem Magen zu besiegen. So wirkt es auf mich.
Zwischen dem Besuch und dem Suizid liegen halt ungefähr 3 Wochen. Und ich habe dann auch in der Zeit gar nicht mehr mit ihm gesprochen zum Beispiel. Also ich hatte gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Und das finde ich halt zum Beispiel schon auch irgendwie krass. Also dass das wirklich so das allerletzte Mal war, dass ich den halt gesehen und gesprochen habe. Und klar, es ist sowas ganz Banales. Der kommt zu Besuch und der passt auf den Jonathan auf. Aber ja, also es ist halt wirklich so meine letzte Begegnung mit ihm gewesen. Und dadurch ist es halt schon.
Und was aber so das einschneidendste Erlebnis eigentlich war, als meine Mutter vor 22 Jahren gestorben ist. Das wollte ich gar nicht nehmen, aber ich merke so, dass ich immer wieder da auf dieses Thema zurückkomme. Weil die sehr plötzlich gestorben ist und sehr jung, also die war jetzt 64 Jahre alt und das ist so ein. Sie war krank, hatte eine Krebsdiagnose bekommen im April und ist Anfang August gestorben. Und da hat kein Mensch mit gerechnet. So. Und ich auch nicht.
Zum Todestag sind wir praktisch ins Krankenhaus gerufen worden, mitten in der Nacht von meiner Mutter, die sonst nie anruft. Und dann auf einmal 2 Uhr nachts in der Woche. Das war klar, dass irgendwas Akutes los war. Und sie sagte, Papa liegt im Krankenhaus, kommt schnell. Das haben wir dann auch alle gemacht. Alle 3 Geschwister sind wir aus den Städten, in denen wir gerade waren, angereist.
Dann habe ich sie besucht im Krankenhaus. Da merkte ich schon, dass diese Chemotherapie sie also unglaublich körperlich belastet hat. Und ich sehe noch so, also ich kam aus Spanien, meine Haut war braun und sie war so. Ich weiß nicht, also wer das jemals erlebt hat, Chemotherapie macht ja unheimlich viel auch mit dem Aussehen. Und die Haut war wirklich so, das ist so ein Weiß, das kennt man sonst gar nicht. Und ich sehe bis heute eben meinen braunen Arm neben diesem, ja, totweißen Arm. Und es war mir nicht bewusst, dass das das letzte Mal ist so. Weil ich habe gemerkt, wie schwach sie ist, aber ich habe nicht gedacht, dass das wirklich das allerletzte Mal ist, dass ich sie so lebend sehe. Und sie war verwirrt, sie war auch wirklich völlig schwach, aber ganz nah. Wir waren uns unheimlich nah in dem Moment und ich habe so die Angst in ihren Augen gesehen, aber im Nachhinein weiß ich, dass dieser Blick was mit Tod zu tun hat. Aber in dem Moment habe ich es nicht gemerkt.
An dem Abend selber ist mein Vater halt gekommen und wir haben auch noch kurz miteinander gesprochen, aber eigentlich hatten wir jetzt gar nicht so viel, haben wir jetzt nicht so viel Zeit miteinander verbracht, sondern ich bin dann eben mit Juliana auch zu dieser Ausstellungseröffnung und.
Und da war er aber schon tot. Das hat unsere Mutter uns nicht gesagt, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich wollte sie uns die Fahrt leichter machen. Gehe ich mal von aus.
Ich glaube, das, was dann so in dieser Zeit passiert ist, wo ich nicht da war, das male ich mir halt immer so ein bisschen selber aus. Also ich stelle mir halt immer vor, wie mein Vater dann den Jonathan ins Bett gebracht hat und wieder dem noch eine Geschichte vorgelesen hat. Und mein Vater hat halt auch immer total gerne für uns zum Beispiel gesungen, auch als wir Kinder waren. Und das stelle ich mir halt auch immer so vor, wie der Papa dann dem Jonathan was vorgesungen hat. Und das ist zum Beispiel auch so eine total schöne Erinnerung.
Als mein Vater in der Leichenhalle aufgebahrt war, habe ich seine Trauergäste in Empfang genommen, die mir allesamt fast unbekannt waren.
Also sonst, das war so ein ganz normaler Abend eigentlich. Also ich weiß zum noch, ich weiß so ganz komische Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mir so einen neuen Mantel gekauft habe und den angezogen habe und mein Vater halt noch gefragt hat, ach, hast du einen neuen Mantel? Das ist halt total witzig, dass ich sowas weiß ich noch, aber ich könnte halt nicht sagen, über was ich mich mit dem unterhalten habe, so, ne?
Dann bin ich wieder nach Dortmund gefahren und habe mir in Dortmund überlegt, oh, wärst du doch mal besser auch selbst in die Trauerhalle gegangen, weil alle, die wieder rauskamen, haben gesagt, du kannst ruhig auch reingehen. Er liegt da und sieht ganz entspannt aus. Ich glaube, das wäre das erste Mal gewesen, dass ich meinen Vater entspannt gesehen hätte. Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich es nicht. Am Tag drauf habe ich mir gedacht, ich muss jetzt nochmal zurück nach Menden fahren, wo mein Vater auf dem Friedhof aufgebahrt war, in der Trauerhalle aufgebahrt war. Und dazu ist er nicht mehr gekommen, weil mein Vater schon abtransportiert war.
Als du mich gefragt hast, ist mir bei diesem Titel halt sofort eine Situation in den Kopf gekommen. Und das war eine Situation, die ich mit 3 Jahren erlebt habe. Und zwar habe ich damals bei einer Tante gelebt und hatte meine Familie vorher auch länger nicht gesehen und war in einer Spielsituation. Und auf einmal klingelte das an der Tür. Und meine Tante war auf einmal ziemlich aufgeregt und es kamen 2 dunkel gekleidete Männer die Treppe rauf. Und ich selber habe an der Tür gestanden und fand immer diese Holztreppe so schön, weil die halt sehr schön geschnitzt war und ganz viele Ornamente hatte und das ein ganz verziertes Treppengeländer war und habe mich dann irgendwie auch an diesem Treppengeländer irgendwie festgehalten und fand das alles toll und war jetzt gespannt auf die Dinge, die da kommen. Ja, und kannte diese Männer halt natürlich nicht. Und ja, kurz nachdem diese Männer die Treppe hochgekommen sind, kam meine Mutter die Treppe hoch. Und die Stimmung war sehr angespannt. Und meine Tante fing an zu weinen. Und einer von diesen dunkel gekleideten Männern nahm mich dann auf den Arm und hat irgendwie sehr beruhigend auf mich eingeredet. Und ich selber weiß noch, dass ich erstaunt war, warum der beruhigend auf mich einredet, weil ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht aufgeregt war. Und ich war dann ganz erstaunt, dass meine Tante so geweint hat und habe immer gesagt, du musst doch nicht weinen, du musst doch nicht weinen. Und dann ging der Mann mit mir die Treppe runter und der andere Mann kam hinterher. Und meine Mama hat gesagt, wir werden uns ganz lange nicht mehr sehen. Und dann habe ich immer noch zu meiner Tante gesagt, ich komme noch bald wieder, ich komme noch bald wieder, du musst doch nicht traurig sein. Genau, und meine Mutter, ich weiß gar nicht genau, ob die mich nochmal gedrückt hat oder ob die mich geküsst hat oder so. Jedenfalls haben diese beiden Männer mich weggetragen, haben mich in ein Auto gesetzt. Und das war das letzte Mal, wo ich meine Mutter gesehen habe.
Aber das war so ein bisschen inspiriert auch durch ein Lied, was ich dieses Jahr öfters gehört habe. Das kommt von Piano Magic. Es heißt Comets. Und da gibt es halt eine Stelle, wo dann so eine Frau singt, you should always tell them you love them in case you never see them again.
Wahrscheinlich wären wir heute noch da, weil es schön war da. Es war schön, es war wunderschön da. Das Meer ganz nah, im Winter konnte man in die Berge fahren, hatte man Schnee. Das Essen super, es war alles da.
Es ist nicht so wirklich das letzte Mal, wo ich meine Mutter gesehen habe. Das letzte Mal, wo ich meine Mutter gesehen habe, da war es dann klar, dass es das letzte Mal war. Aber das war das quasi das letzte Mal, wo ich meine Mutter gesehen habe, wo sie noch eigentlich gesund war und fit war. Und wo sie mich, glaube ich, zum Bahnhof gebracht hat, als ich dann nach Barcelona gefahren bin und dann nach New York, Amerika geflogen bin für 2 Wochen. Bevor wir in ein Auto eingestiegen sind, habe ich sie dann nochmal, habe ich gesagt, okay, Mama, werde dir ewig dafür dankbar sein und ich liebe dich.
Als ich dann in Münster studiert habe, habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft. Und das war für mich ein Bilderbuchfahrrad, weil es wirklich aussah wie so ein Fahrrad im Bilderbuch. So ein ganz klassisches, einfaches Fahrrad mit Stange und Reifen dran und fertig. Das war schwarz und das hat mich während des ganzen Studiums begleitet.
Angefangen hat alles im Jahr 1982. 1982 war also ein Jahr, in dem ich da diesen Mann kennenlernte, der Handelsvertreter war für gewisse Produkte, die er dann aus Italien vermittelte. Und wir hatten uns wirklich, wie das so unter Geschäftsfreunden möglich ist, dann auch angefreundet.
Ich wusste nicht, wer das ist und wir haben da 6 Wochen zusammen, jeden Tag 8 Stunden gearbeitet und ich war sehr froh darum, dass ich mit einem Studenten arbeiten kann. Erstens war es eine verdammt interessante Person, aufgrund seines Studiums, hat Technologie studiert. Ich war auch kurz vorm Schluss meines Studiums und da waren ganz viele Überschneidungen und ganz viele Themen, die wir unbedingt ansprechen wollten. Mein Deutsch war damals nicht so ausgeprägt und habe ich Unterstützung im Englischen, in Latein und in Französisch, alles Mögliche habe ich da angesetzt, um mich da ja relativ deutlich zu formulieren. Und das hat erstaunlicherweise super gut geklappt.
Unter Geschäftsfreunden heißt also, dass ich immer aufgepasst hatte, so Privates und Geschäftliches zu trennen. Aber das war dann teilweise nicht immer so möglich gewesen, weil wir auch sehr viel dann gemeinsame Reisen nach Italien unternommen hatten im Auto. Da saß man dann 14, 15 Stunden zusammen. Naja, und da erzählt man sich eine ganze Menge und nicht nur Geschäftliche, sondern auch private Dinge. Und da hatten wir gemerkt, dass eben halt diese Chemie zwischen uns stimmt.
Hat mich dann nach Dortmund verschlagen mit meiner Freundin damals. Und das hat sich so ergeben, dass der Patrice dann irgendwann mal auch in Dortmund gelandet ist mit seiner Freundin. Und wir waren also fast Nachbarn in der Nordstadt, in so einer abgefahrenen Ecke in der Nordstadt. Aus der Küche habe ich das Fenster von seiner Küche gesehen und wir könnten uns da einfach zuwinken.
Wir konnten uns treffen, wir konnten quatschen, wir konnten alles tun. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich bin bei ihm gewesen, er ist bei mir gewesen. Wir hatten gemeinsame Unternehmungen dann auch mit unseren Ehefrauen gemacht. Und das Band, das war schon recht dick geworden.
Wir haben wirklich super, also super Zeiten gehabt, super Partys und super, ja, das war schon wirklich super, super geil. Das waren sehr geile Zeiten. Ich würde nicht sagen die geilsten, aber damals war das echt, man hatte wirklich super Leute. Man wusste irgendwie da, wenn wir uns treffen, dann gibt's echt, wird gelacht und da wirklich Spaß. Und das war echt astrein.
Den habe ich gekannt bis etwa jetzt vor 4 Jahren. Das heißt über 30 Jahre.
Aber es waren bestimmt so gute 3 Jahre, da war die Beziehung wirklich sehr intensiv und mit allem, was dazugehört. Ich habe über ihn auch dich kennengelernt, dann auch die Leute aus der WG in Münster.
Aber dann ist irgendetwas eingetreten, was für mich so ein wenig, sagen wir mal, verstörend war. Das hatte ich nicht so zunächst mal erwartet. Wir hatten uns verabredet, dass wir hier also ein Wochenende machten und
ich weiß noch, dass wir auf deren Hochzeit waren, Aber die hatten so eine kleine Party gemacht für die Freunde, als die noch in der Nordstadt gewohnt haben. Und da waren viele Freunde von Nicole und von Patrice. Und ich war damals schon mit Agnieszka zusammen. Auf jeden Fall, da haben wir noch ganz gut zusammen gefeiert. Und das war natürlich eine super Party. Und irgendwie danach war das irgendwie so, dass da sich was verändert hat.
Wir haben also dann ein wunderschönes Wochenende verlebt, sind essen gewesen. Er hat die Dinge getan, die er eigentlich nicht tun sollte. Er hatte getrunken, also Wein getrunken, Alkohol getrunken. Er hat geraucht, er rauchte auch gern Zigarille oder Zigarre. Wir haben uns sehr, sehr herzlich voneinander verabschiedet.
Irgendwann war das immer weniger und seltener. Und dann hat man irgendwie so, also ich hab so gemerkt, irgendwie, wir besuchen uns nicht so häufig, rufen uns nicht an. Irgendwie, man hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren.
Und was soll ich sagen? Ich habe diesen Menschen nicht erreichen können. Der hat sich nicht gemeldet. Ich habe ihn nicht erreichen können. Die Telefonnummern, die ich hatte, waren nicht mehr belegt. Und
man hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber so genau könnte ich das jetzt nicht sagen, wann das war.
Also dieser eine Sonntag, an dem er sich da nachmittags verabschiedet hatte, um dann nach Hause zu reisen, das war dann wirklich auch das letzte Mal, dass wir uns da begegnet waren. Unglaublich.
Und wir haben eigentlich den engsten Draht gehabt. Wir haben uns immer super verstanden. Wir mussten auch häufig gar nicht über Themen reden und wussten trotzdem, wie es dem anderen geht.
Irgendwann war ich das letzte Mal da. Weiß nicht mehr, wann das war, wie das war. Und irgendwann, nachdem Oma gestorben ist, wurde auch die Wohnung verkauft. Und auch da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das waren also alles so schleichende Prozesse.
Ich würde sagen, so 3 Wochen vorher war eigentlich schon die Beziehung zu Ende. Also das war schon eigentlich klar. Und dann war aber noch mal so eine Versuchung da.
Und dann habe ich halt auch versucht, mir irgendwie das so wieder, wann war ich denn eigentlich das letzte Mal da und mit wem? Und ging aber gar nicht mehr. Ich habe nur noch so Fetzen, so Bilder irgendwie. So die Bilder von dem, was mir irgendwie wichtig war. Und weil das waren auch Sachen, die sich immer wieder wiederholt haben. Ich hatte da immer die gleiche Tasse mit Goldrand und so. Es gab immer, wenn wir kamen, weiße Nudeln mit Tomatensauce, nicht Vollkorn, so wie bei Bio zu Hause. Sowas.
Und dann kam der Tag nach dem Studium, als ich umgezogen bin, aus beruflichen Gründen aus Münster weg nach Ostwestfalen, nach Minden. Wir haben da eine Wohnung gemietet in einem Haus, was wir so liebevoll Villa Kunterbunt genannt haben. In Wahrheit war es sehr, sehr baufällig. Und wenn wir abends nach Hause kamen und es stand noch, waren wir immer schon glücklich darüber.
Ich war sehr oft mit meiner Mutter gemeinsam in Urlaub und da muss ich dazu sagen, dass für meine Mutter nur ein Urlaub dann schön war, wenn ganz viel Sonne schien. Rundrum war ihr alles mehr oder weniger egal, Hauptsache sie hatte Sonne und es war ihr ganz wichtig, schön braun zu sein.
Also ich erinnere mich an unseren letzten Urlaub, das war ein Mallorca-Urlaub, was sonst natürlich. Wir waren in einem Bergdorf, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie es heißt. So. Und
in einem Urlaub in der Türkei. Da hatten wir ein wunderschönes Hotel, eine wunderschöne Anlage rundherum. Und dann waren mehrere Swimmingpools. Und wir haben uns an den gelegt, wo also nicht so viele Kinder tobten und wo ein bisschen Ruhe war.
Ich weiß noch, ich habe da immer am am Swimmingpool gelegen und war gar nicht mehr anwesend eigentlich bei dem Urlaub, sondern habe eigentlich nur darauf gewartet, dass dieser Urlaub zu Ende geht.
Da meine Mutter schon zu Hause viel in der Sonne lag und wir uns eigentlich immer Gedanken gemacht haben, dass sie irgendwann da mal der Schlag beim Sonnenbaden trifft, habe ich dann auch im Urlaub versucht, ein bisschen darauf zu achten, dass sie auch mal in den Schatten geht. Das war aber nicht so leicht, zumal in der Mittagszeit, wenn es sehr, sehr heiß war und alle, wirklich alle im Schatten waren, meine Mutter in der Sonne war, in der Sonne lag, bis ich sie dann mit ihrer Rollliege in den Schatten gerollt habe und gesagt habe, Mutti, du musst jetzt in den Schatten. Wenn wir dich überführen lassen müssen, wenn du hier einen Schlag kriegst, das wird einfach zu teuer. Und dann hat sie gelacht und hat das aber auch nicht gerne gemacht, aber mir zuliebe dann doch.
Ich erinnere mich aber, ich bin, um mich abzulenken von dem Urlaub, bin ich jeden Morgen, es war ja in den Bergen, auf den Berg gelaufen, entlang einer kleinen Serpentinenstraße. Und es war furchtbar anstrengend.
Das war ein wunderschöner Urlaub und meine Mutter war knallebraun. Und als ich nach einer Woche sagte, so jetzt bin ich braun genug, da sagte sie, man kann gar nicht braun genug sein.
Es ging so steil bergauf, das weiß ich noch, dass ich kaum laufen konnte, sondern fast im Gehschritt gehen musste, bis ich oben im Pinienwald angekommen bin. Und dann bin ich erleichtert wieder runtergelaufen und konnte den Tag überstehen.
Und dann haben wir auch den Arzt gefragt und ihr Herz hat sich natürlich auch nicht verbessert. Und dass er dann meinte, es wäre sinnvoller, nicht zu fliegen. Und deswegen war das der letzte Urlaub, aber das haben wir erst hinterher erfahren, dass es wirklich der letzte war. Was sie außerordentlich bedauert hat, sie hat später noch oft gesagt, ach, ich würde noch mal gerne dahin oder dorthin und vor allen Dingen erstmal in die Sonne.
Aber trotzdem war ich bei dem letzten oder vor dem letzten Mallorca-Urlaub nicht stark genug zu sagen, ich will das nicht mehr, sondern ich habe es mitgemacht halt so. Und der Knall kam ja erst hinterher, das war ja im letzten Sommer und das hat ja erst zu Weihnachten gekracht.
Ja, wahrscheinlich wollten wir noch mal wissen, wie es sich anfühlt oder ob es das jetzt war oder ob es vielleicht doch noch mal weitergeht. Genau, vielleicht ist es deswegen so speziell gewesen. Aber es war dann absolut das letzte Mal.
Ja, und ich habe richtig Abschied gefeiert. Ne? Manchmal kommt bei mir, dass ich sowas dann feiern will. Und das war vor der Stummfilmfestival, was wir in Vilnius veranstaltet haben. Und ich habe immer da gute Verhältnisse mit allen Kinos gehabt. Und eine Freundin war Betreiberin von einem Programmkino. Und ich habe für einen Abend Programmkino gekriegt, einfach für meine Party. Ne? Und haben wir Animationspornos gezeigt von 20er Jahren. Und gab es DJs und ohne Ende zu trinken. Und irgendwie, das war schon so ein Abend, naja, schon witzig.
Dann war es allerdings so gewesen, dass ich einmal noch dorthin gefahren bin. Aber es war das letzte Mal, diese eine Begebenheit, dass ich ihn gesehen hatte. Ich bin also nur an dem Haus vorbeigefahren und habe mal so geschaut. Hatte allerdings nicht den Mut gefunden, anzuklingeln, reinzugehen. Und
er weiß auch selber, ich denke mal, dass er das auch weiß, dass er sich ausgelebt hat. Das ist sowas, einfach so ein Prozess und Menschen verlieren sich einfach im Leben.
Deswegen könnte ich auch gar nicht sagen, dass es ein letztes Mal mit ihr auch oder sowas gegeben hätte. Also die Oma, die dann gestorben ist bei uns, das war ja längst nicht mehr die, die ich in Frankfurt besucht hatte. Irgendwann hat sie das erste Mal, also nicht das letzte Mal, das erste Mal dann zu mir gesagt, du dumme Gans, als ich mit ihr spazieren war, irgendwie in Langstraße dann schon, als sie bei uns gewohnt hat. Ne? Und wir waren am Anfang gar nicht klar, was das heißt, irgendwie, die Oma zieht zu uns, ja super, habe ich mich total gefreut. Was das dann bedeutet, dass sie Alzheimer hat oder so, das wusste ich ja nicht. Und irgendwann merkst du, eine Oma wird komisch.
Wir haben dann unsere Fahrräder in den Keller gestellt. Nur war dieser Keller extrem feucht. Also da fing alles ratzfatz an zu rosten. Selbst die Waschmaschine hat Rost angesetzt. Und es wuchsen Pilze in ungewöhnlichen Farben aus dem Boden heraus. Also blaue Pilze tatsächlich. Und dann haben wir die Fahrräder aus dem Keller rausgeholt und vor dem Haus an den Zaun gekettet. Und ja, da stand es dann 2-3 Tage und dann waren wir mal einen Tag unterwegs, haben Freunde besucht. Und als wir dann nach Hause kamen, war mein Fahrrad weg.
Erinnere mich mein letztes Mal, als ich mich mit ihm getroffen hatte. Wir sind insgesamt 4 Kinder. Er ist der Jüngste, ich bin der Älteste. Und wir haben eigentlich den engsten Draht gehabt. Wir haben uns immer super verstanden. Wir mussten auch häufig gar nicht über Themen reden und wussten trotzdem, wie es dem anderen geht. Mein Bruder hatte allerdings auch ein paar psychische Probleme gehabt. Er war außergewöhnlich intelligent, aber nicht kompromissbereit.
Das war nämlich der erste Weihnachtsfeiertag. Da saßen wir zusammen, meine Mutter, Lebensgefährte, meine Freundin, ich, die Mutter meiner Freundin und der Elmer. Und da fiel mir das eben so auf, so wie das immer so war. Man sitzt da und plaudert und er ist ganz still, sagt nichts und man merkt, ich hatte den Eindruck, dass er sich sehr unsicher fühlt, weil er das Lebensgefühl hat, ja, was soll ich hier schon beitragen? Alle anderen haben Jobs und haben ein Leben, über das sie so erzählen können und ich kann hier gar nichts beitragen. Und war dann auch immer sehr, sehr defensiv, so wie jemand, der Angst hat, einen Fehler zu machen, der irgendwie nur geduldet ist und irgendwie jetzt nicht so quasi ein vollwertiger Mitspieler.
Das letzte Mal, dass ich ihn getroffen habe, da saßen wir nochmal zusammen, da hatte er... Er war lange, lange Zeit sehr unglücklich. Das hatte vielleicht was mit seiner Krankheit zu tun, dem Marfan-Syndrom. Es hatte vielleicht aber auch was mit dem Fehlen von irgendwelchen Richtungen zu tun. Dass er nicht richtig wusste, in welche Richtung er gehen sollte. Ich weiß noch, dass er mich einmal nachts angerufen hatte. Und dann hat er mir erzählt, er wüsste jetzt, was er nicht werden wollte. Er wollte kein Pfarrer werden. Wir hatten nie über Pfarrer gesprochen. Wir hatten auch keine... Ambitionen irgendwie in den theologischen Bereich oder was zu gehen, dass er das für so eine große Erkenntnis gehalten hat, hat mich total verwundert. Aber es war ihm scheinbar sehr wichtig, mir das jetzt eben mitzuteilen. Diese Geschichte war schon mal ausgeschlossen.
Da hatte ich nämlich gedacht, Mensch, nächstes Jahr Weihnachten, da soll mein Bruder mal zu mir kommen, da feiern wir Weihnachten. Weil seit Jahren war schon immer wieder klar, dass an so Festen, Weihnachten, Ostern, Silvester, ist mein Bruder zu meiner Mutter gekommen oder meine Mutter hat ihn geholt. Weil klar war, wo geht er hin, was macht der? Ne?
Kam dann nach Dortmund, um sein Abi dann nachzumachen, weil er eben doch studieren wollte. Wir waren uns sehr ähnlich und ich habe Journalistik studiert und er wollte das auch tun, weil er dachte, weil wir uns so ähnlich sind, würde er sich in dem Beruf auch wohlfühlen. Hat es aber noch nicht mal bis zum Abi geschafft, denn nach einem Jahr hat er wieder abgebrochen. So verlief vieles in seinem Leben. Er hat immer wieder was angefangen, wieder abgebrochen. Und
da hatte ich dann im Nachhinein, nach diesem ersten Weihnachtsfeiertag, meiner Mutter nämlich das gemailt. Ich habe gesagt, Mama, weißt du was, also ich habe mir echt vorgenommen, ich will mich da mehr engagieren. Ja, und nächstes Jahr Weihnachten soll der bei uns sein, damit ihr auch mal ein Weihnachten machen könnt, wie ihr das vielleicht alleine machen wollt. Und ich habe echt gedacht so, ja, bin ich nicht ein toller Typ irgendwie? Also im Grunde habe ich echt gedacht, Mama, ich helfe dir jetzt mal was und schon in einem Jahr nehme ich den mal für einen Tag.
Hinterher hat er, glaube ich, so seine Bestimmung gefunden. Der ist dann auf der Schule gewesen für Objektdesign in Aachen. Dafür musste er aber um 3 Uhr nachts aufstehen, um 8 Uhr morgens in der Schule zu sein. Und das hat er jeden Tag gemacht, 3 Jahre lang. Das ist sehr, sehr anstrengend gewesen, aber er hat es gepackt.
Und dann hat meine Mutter mir zurückgemailt und hat geschrieben, das finde ich ganz toll, dass du dich mehr kümmern willst. Und weißt du, worüber der sich sehr freuen würde? wenn du ihn einfach mal zu Hause besuchst, der wohnt seit einem Jahr in einer neuen Wohnung und du warst noch nicht einmal da, der wird die dir sehr gern zeigen. Und übermorgen kommt er aus dem Krankenhaus, fährt er nach Hause, weil er ein Bekannter aus der Kneipe Geburtstag hat. Und das wäre doch super, da kannst du den noch aus dem Krankenhaus abholen, fährst mit dem zu ihm nach Hause, dann kann er dir mal die Wohnung zeigen, trinkt dann Kaffee und dann fährst du nach Hause.
Und das letzte Mal, als wir uns getroffen hatten, da hatte er diese Schule, die er vorher gemacht hatte zum Objektdesigner, die hatte er abgeschlossen, die Ausbildung, und er hatte gute Noten, es hat ihm großen Spaß gemacht und er hatte zum ersten Mal so das Gefühl, jetzt stehe ich irgendwie auf dem Boden. Also jetzt habe ich wieder was zu gucken. Und
da wollte ich irgendwie verabreden, wie ich ihn dann da abhole. Und dann habe ich ihn angerufen auf dem Handy, irgendwie nicht erreicht. Also es hieß immer, Teilnehmer nicht erreichbar. Und am Donnerstag, wann war denn das denn? Am Abend, so gegen 6, habe ich dann mal meine Mutter angerufen, um sie mal zu fragen, ob mein Bruder vielleicht eine andere Telefonnummer hat. Und meine Mutter war ganz kurz angebunden und sagte, sie wird mich später zurückrufen, sie wäre gerade im Bus und legt wieder auf. Und ich weiß aber ganz genau, ich habe echt aufgelegt, zu meiner Freundin gesagt, also meine Mutter hat manchmal einen ganz komischen Ton am Telefon, als wenn gerade jemand gestorben wäre.
Ich weiß noch, das war das Gespräch gewesen, das wir zuletzt geführt hatten. Da bin ich bei ihm gewesen. Wir haben bis nachts um 3 geredet und er hatte mir eben davon erzählt, was man jetzt alles mit diesem Beruf machen kann, der ihm, wie gesagt, großen Spaß machte. Und ich habe mich gefreut, dass es ihm endlich wieder besser ging. Und dann, 2 Wochen später, ist er mit Rückenschmerzen ins Krankenhaus gekommen. Wie sich später herausstellte, waren es keine Rückenschmerzen, sondern...
Und dann hat so eine Dreiviertelstunde später der Lebensgefährte von ihr mich angerufen und gesagt, Hammer, die Polizei hat uns angerufen, es ist irgendwas mit dem Elmer und gleich kommt einer hier vorbei, wir wissen nicht, was los ist, wollten dir mal Bescheid sagen, wir rufen dich gleich nochmal an.
Ich hatte noch einen Tag vor seinem Tod dann mit ihm telefoniert, samstags kam er ins Krankenhaus, sonntags hatte er plötzlich, er lief unruhig hin und her, die Augen verdreht, fiel um und war tot innerhalb von einer Sekunde.
Ja, und dann klingelte das Telefon dann nochmal um 8:30 abends. Da war dann eben der Lebensgefährte von meiner Mutter dran und der sagte dann eben, Hammer, kannst du bitte kommen, der Elmer ist tot. Und dann habe ich echt sofort aufgelegt, irgendwie Schreianfall gekriegt. Dann sind wir sofort ins Auto und dann zur Mutter gefahren.
Und er wäre wenige Wochen später 32 geworden.
Ja, und das Traurige ist, dass man wusste nicht, dass man nicht zurückkommt, sonst hätte man vielleicht noch so schöne Andenken, die man von Reisen oder von der Hochzeit oder sonst was hatte. Irgendwie hätte alles in einen Karton gepasst. Nichts Großes, keine Wertsachen. Man ist weggegangen und dachte, naja, vielleicht 10 Tage, 2 Wochen.
Nur ich dachte, vielleicht einfach viel Stress vor der Abreise mit Arbeit und mit allem, dann bin ich einfach durch, aber... Ich bin dann in Dortmund geblieben und irgendwann war Wohnung verkauft und dann nachhinein, ich habe irgendwann daran gedacht, das war tatsächlich die letzte Nacht in meiner Vilnius-Wohnung.
Dann geht es auch nicht darum, ja, man wartet immer auf den richtigen Moment und dann wie ein Komet geht halt vorbei und kommt nie wieder, so, ne? Und das war so ein Moment, wo ich sagte, okay, ne, wo du das hörst und denkst so, hey, schön, ne, das sollte man auch eigentlich öfters machen. Habe ich in dem Moment bei meiner Mutter gemacht. Ne? Und war eigentlich dann auch quasi das letzte Mal. Bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe eigentlich.
Ich weiß nicht, das habe ich gar nicht so richtig von unserem letzten Gespräch erzählt, ne, sondern eigentlich nur von ihm.
Das letzte Mal, ich wusste natürlich nicht, dass es das letzte Mal sein wird, aber ich erinnerte genau, dass es wunderschön war. Und letztendlich musste ich 2 Monate später den Mann anrufen, mit dem ich die Beziehung beendet hatte, eben 2 Monate davor, dass ein kleines Baby unterwegs war. Und das ist mein Sohn Felix, der heute 18,5 ist.
Wir wohnen da mittlerweile nicht mehr, haben aber noch Kontakt zu den ehemaligen Nachbarn. Und immer wenn wir sie besuchen und ich zu diesem Zaun komme, denke ich, da habe ich zum letzten Mal mein Fahrrad gesehen.
Klar, ist das immer der Gedanke ist immer wieder, warum mache ich das nicht? Warum zwinge ich mich nicht und sage, ja, ich mache den ersten Schritt, vielleicht ist er beschäftigt, hatte keine Zeit, aber ich hätte im Prinzip jetzt Zeit, ihn anzurufen und ich mache das trotzdem nicht. Warum macht man es nicht? Weil das naja.
Das letzte Mal, ein Feature von Sascha Wundes. Ton und Technik Johanna Fegert, Regie Ulrich Lampen, Redaktion Walter Filz, Produktion Südwestrunfunk 2017.
Ich bin auch mal zu einem, nämlich zu so einem Supermarkt gegangen. Wie hieß der denn? Boah, das wüsste ich jetzt zum Beispiel total gerne. Ich weiß es nicht mehr, aber es liegt mir alles so auf der Zunge, ne? Das ist dieses Verrückte, so total vertraut, aber so weit weg, also fremd schon irgendwie. Weiß ich nicht mehr. HL-Markt, glaube ich. Ja.